Ja, halli, hallo, liebe Stargate-Fans. Willkommen wieder zum einzigen Podcast der Welt in der gesamten Galaxie. Mit dabei ist Thomas. Hallo, Thomas.
Hallo zusammen. Müssen wir jetzt Weihnachtsjingles singen?
Noch nicht. Ich hatte mal geguckt. Ich meine, wenn ich das richtig berechnet habe, erst in der SG1-Folge Adrias Macht, weil die wird am 21.12. veröffentlicht. Ja. Wenn das alles stimmt. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, könnt ihr mich...
Da müssen wir noch mal in der Vergangenheit zurückreisen.
Das ist ja kein Problem.
Ja, das genau. Können wir, ja.
Das geht ja. Oder wir hängen es dann an die richtige Folge an, aber ich glaube, so wichtig ist euch das nicht. Ansonsten, Neues gab es nicht. Ich kann ja noch mal hier gucken bei Spotify, ob da ein Kommentar ist. Das übersehe ich nämlich immer mal schnell, weil es nicht so oft ist. Da könnt ihr gerne auch mehr machen. So, letzte Folge war, sage ich nicht, sonst wisst ihr, wann wir aufnehmen. Uns ist ja ein Staatsgeheimnis, anscheinend. Genau, kein Kommentar.
Ja, ist doch immer live. Immer live.
Immer live ist live.
Zeitreisen machen es möglich. Ja.
Na, genau. Kommen wir auch schon zum Thema der heutigen Folge, beziehungsweise zur heutigen Folge. Es verschlägt uns wieder nach Atlantis. Und wie heißt das Ding im Original, Thomas, überhaupt?
The Real World.
Also sind wir aus der Matrix aufgewacht anscheinend.
Ja genau. So ähnlich ist das ja auch.
Ja. Im Deutschen Atlantis ruft, also nicht der Berg ruft. Aber das könnte man... Jetzt verstehe ich das, warum es die Serie gibt, weil das ist ja der Cheyenne Mountain Komplex, der Berg, und der Berg ruft. Das heißt, die Deutschen haben das alles erst möglich gemacht. Krass. Mhm. So kommt's raus. Ja. Wobei ich nicht weiß, ob dieses Lied der Berg ruft schon da. Egal. Müsst ihr recherchieren.
Den Berg gab's vorher, den Berg.
Das auf jeden Fall, aber das Lied. Genau. So kommt's raus, hier investigativ unterwegs. Genau. Das Ding hat gedrehbucht Carl Binder und Regie Paul Ziller, der kommt mir jetzt neu vor.
Genau, 61 Mal Regie in Summe, aber da war nichts bei, was mir irgendwas irgendwie auch nur sagte. Also ist auch die einzige Folge, die er in SG bei Stargate gemacht hat.
Okay, gut, dann hat sich das ja erledigt. Dann noch, ich wollte gucken, wie es die anderen sprach. Genau, das heißt eigentlich überall so, wie, bis auf das Deutsche, da ist es ja anders. Und im Japanischen ist es ein bisschen... Da wurde das zurückübersetzt. Ich habe es eigentlich auch in Deutsch machen wollen, aber der hat es jetzt ins Englische gemacht, ist nicht schlimm. Sleep's Destination. Okay.
Bei Sleepy Hollow.
So. Ja. Egal. Zuerst erschien das Ding in den USA, wie meistens. Nicht immer, ihr wisst es. Ihr seid, ihr kennt euch aus. Einige wenige Folgen erschienen zuerst in Kanada. 18. August 2006 Sci-Fi Channel. Dann 16. Oktober 2006 Kanada, The Movie Network. 22. November 2006 Großbritannien Sky One, und dann zu uns kam es am 21. November 2007 RTL 2. Dann haben wir noch die Australier am 3. April 2008 Kanal 7 und 19. November 2008 Japan AXN. Quote haben wir auch noch. 0,82 Millionen, 5,9% Sendeanteil. Und ja, dann gucken wir mal, was jetzt hier passiert am Start.
Wir sind in einem Krankenhaus, auf jeden Fall liegt Liz in einem solchen Bett. Na, kennt man ja, eher neutral gehalten, ne? Weiß, hat so ein Hospital-Gown an, so ein doll Schlafanzug. Licht scheint durch das Fenster. Na, sie steht dann langsam auf und guckt mal raus. Ne? Das sind so hier diese, wie heißen die, Rollos? Im Englischen heißt es Venetian Blinds. Wie nennt man das? Rollos ist ja, nee, doch, ist ein Rollo, ne? Wo du so durchgucken kannst.
Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Lamettenrollo, irgendwie
so. Ja, genau, irgendwie noch, sowas, genau. Ja, so ein Lamellending. Da guckt sie dann raus und wir sehen nicht, was sie da draußen sieht, aber sie sieht dann an ihrem Arm so ein typisches Patientenbändchen. Ja, ne, und dann geht sie zur Tür, die ist aber geschlossen. Und sie guckt dann durch das Fenster raus und sieht auch niemanden, und dann fängt sie an der Tür zu klopfen, also draufzuschlagen, und ruft dann noch Hallo. Und dann sehen wir auch schon im Gang, dass eine Krankenschwester, die wird gespielt von Michelle Brzezinski, einmal Neue Addams Family, einmal Seven Days, einmal Supernatural, einmal Smallville, 42 Rollen in Summe. Und dem Dr. Fletcher den Flur entlang kommen. Und Dr. Fletcher wird gespielt von Alan Ruck. Der hat Captain Harryman in Treffen der Generation gespielt, wo man ihn auch herkennen könnte. Großartige Serie. Stuart Bondack in Chaos City. Also Spin City heißt es, glaube ich, im Original, ne? 145 Mal ist
das. Das war das mit dem Bürgermeister?
Ja,
Genau, ja,
genau.
alles klar.
Einmal Outer Limits, einmal Eureka, einmal Fringe. 125 Rollen in Summe. Und was mich an dieser Szene so ein bisschen gewundert hat, ne, also Liz schlägt da jetzt nicht brutal drauf ein und oder tritt gegen die Tür, also ne, sie klopft dagegen, wie die die am Ende des Ganges gehört haben. Also die kommen wirklich am Ende des Ganges irgendwo um die Ecke. Ich habe keine Ahnung, wie die das gehört haben sollen da hinten, wo auch immer sie waren, im
Da ist also
Pausenraum.
irgendwie so eine Funke versteckt, weißt du, hör nicht. So
Ich habe
Baby, das
keine
Babyfon für die
Ahnung.
Liz.
War auf jeden Fall irgendwie schon merkwürdig. Naja, auf jeden Fall die Tür wird aufgemacht, Dr. Fletcher, also beide kommen rein. Dr. Fletcher stellt sich dann aber vor, ne? Hier, Dr. Weir, ich bin Dr. Adam Fletcher. Und sie so, wo bin ich denn? Ja, Wilborough State Hospital. Und sie so, Wilborough? Ist das nicht ein, ist das nicht ein Mental Hospital? Also hier so ein Schrumm-Schrumm. Arkham Asylum. Und er bestätigt das, ne? Gerade mal außerhalb von DC. Ja. Und ich bin auf der Erde und ja, wie bin ich denn zurückgekommen? Wie zurück zur Erde? Also sind ja nie weg gewesen. Und Liz schaut ihn verdattert an. Ja, Opening Credits und in Fletchers Büro geht es weiter. Wir sehen draußen so ein paar Irre, die irgendwo da draußen rumsitzen und Dinge tun. Ja, Liz und Fletcher sind an der Stelle alleine. Und er erzählt ihr, was vorgefallen ist. Sie hätte wohl dieses UN-Treaty ausgehandelt oder wäre dabei und ist da mitten in der Rede zusammengebrochen. Und ja, sie hätte wohl viel Stress gehabt und diese Verhandlungen waren jetzt wohl irgendwie der Auslöser für eine reaktive Psychose. Und ja, er würde verstehen, dass sie ein bisschen verwirrt ist und ja, dass das auch beängstigend sein kann. Aber ne, das würde wohl vorbeigehen. Und ja, innerhalb von ein paar Tagen. Und Liz dann nochmal hier, wie bin ich denn jetzt hier hingekommen? Und ja, also bitte, Krankenwagen hatte ich hier hingebracht und ja, ich meine von Atlantis. Und Fletcher guckt sie verwirrt an und sie, ja, ich erinnere mich nicht daran, dass ich zurückgekommen bin. Und Atlantis zu ihnen dann doch skeptisch an. Was ist denn eigentlich deine Security Clearance? Willst du dann wissen? Ja, also bevor du da irgendwas ausposaunst. Und Fletcher geht da aber dann nicht drauf ein und sagt dann, ja, hier, möchtest du denn mit irgendjemandem über dieses UN-Treaty, über diese, ne, willst du dann reden? Und ja, der UN-Accord, hier diese nukleare Abrüstung Nordafrika und hast du nicht gesehen, ne, das hast du doch irgendwie verhandelt, als du zusammengebrochen bist. Und Liz schaut ihn total verwirrt an und sagt dann, ach, hä, das habe ich doch vor über 2 Jahren irgendwie verhandelt. Und Fletcher, nee, das war vor 3 Tagen. War es wohl, hat es wohl Depressionen und ja, war es hier irgendwie kaum ansprechbar. Nee, nee, ich war in meinem Büro, ich habe hier Mission Reports gelesen, das kann auch alles nicht real sein. Und er sagt, tut mir leid, Dr. Weir, ich kann Ihnen versprechen, das hier ist real. Und sie dann, okay, dann möchte ich jetzt über diesen Treaty mit irgendjemandem mal reden. Und dieser irgendjemand taucht dann später auch in der Patient Lounge auf und verwunderlicherweise ist das O'Neill. Wo ich mir denke, was hat denn der mit dem UN-Treaty zu tun? Also null.
Langeweile in seinem ja, ist ein bisschen.
Also, ne, dass sie dann irgendwie versucht, ja, sie könnten ja mal hier den General, denkt sich doch auch jeder, hä, was hat das mit dem, ne, also. Das ist auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig. Ja, auf jeden Fall ist sie begeistert und er begrüßt sie. Und ja, danke, dass Sie gekommen sind. Sie könnten mir bestimmt hier helfen, was hier diesen ganzen Blödsinn angeht. Und sagt dann, ja, klar, gerne. Und, wollen Sie hier sitzen? Und dann setzen sie sich beide. Und ja, sie freut sich, ein freundliches Gesicht zu sehen. Und O'Neill bestätigt das und sagt, ah, ja, ne, ich wollte auch freundlich wirken. Und sie sagt, ja, ist alles irgendwie sehr verwirrend. Ich war irgendwie in Atlantis und alles war gut. Und dann war ich plötzlich hier auf und O'Neill guckt sie verwirrt an. Alles war gut in Atlantis? Ja, nee, ich habe hier irgendwie ein Problem mit meiner Erinnerung. Also ich habe keine Erinnerung daran, dass ich zurückgekommen bin. Und ich weiß noch nicht mal, wie ich zurückgekommen bin. Durch Stargate oder an Bord der Daedalus oder O'Neill schaut sie immer noch verdattert an und sagt dann auch, ich, Dr. Weir, ich habe keine Ahnung, ob ich hier qualifiziert genug bin, um diese Art von Unterhaltung zu führen. Und jetzt bitte, Sie haben doch das Stargate Command geleitet. Ne, sind doch wohl der bestqualifizierte Mensch auf diesem Planeten. Und O'Neill, okay, okay. Und sie dann, warum tun Sie das? Ich tue doch überhaupt nichts. Und ja, also bitte, wenn du nicht weißt, worüber ich rede, dann bist du nicht der richtige Jack O'Neill. Und ja, Jack, dann natürlich bin ich das. Ja, also das Einzige, wo ich mir in dieser Unterhaltung sicher bin, dass ich Jack O'Neill bin. Ich habe dich vor ein paar Monaten getroffen, na, als du hier irgendwie dieses Non-Proliferation Treaty angefangen hast. Na, ich habe dich da irgendwie Hilfe angeboten. Na, da haben wir dann, aber das ist ja auch nicht wirklich passiert, jedenfalls nicht so, wie wir das irgendwie mitgekriegt haben. Ich weiß auf jeden Fall nichts über Atlantis und ja, doch, ich kenne diesen komischen Song, diesen Donovan-Song, der so heißt. Ne, keiner meiner Favoriten, aber Stargate-Programm, keine Ahnung. Ja, sagt sie, ist er irgendwie im Cheyenne Mountain, Colorado, und dann sagt er, ist er Nord. Ja, Unterlord, ja, und dieses Stargate, ja, intergalaktischer. Intergalaktische Reisen, ne, geht jetzt irgendwie ins 10. Jahr und du hast da
Das klingt doch
irgendwie,
sehr abstrus, Thomas.
ja, hier schaut sie irgendwie ganz verwirrt an und ja, und sie guckt ihn dann auch an und irgendwie verzerrt sich plötzlich sein Antlitz und ja, alles wird irgendwie ein bisschen dunkler und ja, dann sieht O'Neill wieder richtig normal aus und sie schaut ihn aber wohl verdattert an und er so, hey, was ist denn los? Und ja, sie reißt sich dann zusammen und ja, er geht aber der da nicht drauf ein und ihr bietet dann an, Dr. Fletcher doch mal reinzuholen und nee, nee, sagt sie, bitte einfach nur gehen und ja, O'Neill steht dann auf und sagt dann, hier, okay, hier, hoffe, dass es dir bald wieder besser geht. Ne, sie schaut sich um, da sieht sie zwar einen von diesen männlichen Nurses, also einen dieser Wächter, und sie versucht dann ganz, ganz unauffällig Richtung Tür zu gehen, wird aber dann aufgehalten und ja, sie schlägt den, versucht ihn dann irgendwie zusammenzuschlagen. Dann kommt aber noch ein zweiter dazu und man hält sie dann fest, während dieser irgendwie so um sich schlägt und um sich tritt und sie schreit, na, lasst mich gehen, lasst mich gehen. Und dann wird sie dann zu Boden gebracht und nein, nein. Und Dr. Fletcher kommt dann auch daher und verpasst ihr erstmal eine Spritze. Und dann wechseln wir die Szene. Wir sind nämlich wieder in Lisses Krankenhausraum.
Die sitzt da mit dem Kopf in den Händen, hört irgendwie noch ein Geräusch, wie die Tür da unverschlossen ist. Der Fletcher kommt rein und sagt, dass er halt irgendwie mit den Leuten, ne, im Pentagon mal geplappert hat. Und ja, ich versichere ihn, ne, dass sowas wie ein Stargate-Programm, ach, ist albern, gibt's nicht.
Ja, auch geil, ne? Also bitte, da ruft ein Zivilist bei der Homeworld Security an und
Ja.
beim Pentagon an und
Was
fragt,
sollen
ob es denn hier
die?
irgendwelche
Der
geheimen.
Hausmeister hier, nee, haben wir hier nicht.
Ja, vor allen Dingen, ne? Also wäre das jetzt ein Militärhospital, meinetwegen, aber das ist ja nur eine
Ja, nee.
Schrumpf-Facility, ne? Das
Ja.
ist ein privates Ding, kein Militär, kein
Haben
nix.
sie es,
Also
ja.
der würde keinerlei Antwort kriegen.
Genau, ja, und hier keine Atlantis-Base in irgendeiner anderen Galaxie oder kein Department of Homeworld Security. Sorry, ne, haben wir nicht im Angebot nach dem Motto. Und wir, ja, ist skeptisch, logischerweise. Ne? Du erzählst mir hier die letzten 2 Jahre meines Lebens. Habe ich mir das nur ausgedacht? Und Fletcher meint eben, ja, das, manchmal gibt es halt so, ne, wenn eine Person irgendwie so ein signifikant emotionales Trauma erlebt, dann sagt sich so der Geist einfach, ne, hier, dass wir irgendwie dem Schmerz entkommen, weil indem wir irgendwie rumfantasieren. Und wie er meint, dass sie da irgendwie in Dutzenden Verträgen schon vermittelt hat und viele halt auch stressig waren, aber keiner von ihnen schlecht genug war, um eben so ein Trauma verursachen zu können. Also zweifelt das natürlich an. Fletcher meint ja, das kann sein, dass dieser Vertragsverhandlung, dass das nur halt dieser Triggerpunkt war. Wir glauben, dass eben das tatsächliche Trauma, das sie erlitten haben, irgendwie vor 3 Wochen auftrat. Du warst da in einem Auto mit einem Mann namens Simon Welles und das hebt den Kopf und schaut an. Na, du erinnerst dich an den und wir, ja, natürlich tue ich das. Wir sind nicht mehr in einer Beziehung, ne? Aber also da war was. Fletcher, ja, sie kamen vom Abendessen nach Hause und ein Auto fuhr eben da eine rote Ampel und ja, irgendwie, wobei es eben die Seitentür des Fahrers traf und Simon wurde sofort getötet. Das ist natürlich eine sehr schockierende Nachricht für Liz. Fletcher führt weiter aus, ne? Sie hatte irgendwie nur leichtere Verletzungen, also vom Sturz, und erholten sich auch recht schnell. Und am Tage nach Simons Beerdigung bemerkten einige ihrer Kollegen, dass sich dann ihr Verhalten änderte und es gab dann klare Anzeichen von irgendwie einer Depression oder einer Verwirrung. Und wir so, nein, also kann sich das trotzdem nicht vorstellen. Fletcher meint, es gipfelte dann in ihrem Zusammenbruch bei der Verhandlung, ne, hier. Und wir, naja, sorry, nee, glaube ich nicht dran. Völliger Quark. Und Fletcher, ja, manchmal, ne, ist es das der einzige Weg des Geistes, damit so einer Tragödie fertig zu werden. Und ja, eben es da vollkommen aus dem Gedächtnis da zu verdrängen, von löschen. In den seltenen Fällen kann man es auch irgendwie mit was anderem halt so verdrängen und ersetzen. Ja, Liz ist dann plötzlich nicht mehr so beim Zuhören beschäftigt oder aufmerksam, denn an der Wand neben der Tür, da ist so ein Fenster, das ist so matt und da sieht man, wie so eine Figur, also irgendwer oder wohl durch ein Glas durchschaut, also so schemenhaft ist es ein Mann wohl mit schwarzem Oberteil, aber man erkennt da nicht, was, warum und weshalb.
Genau, diese geisterhafte Gestalt wird gespielt von Christian Lettmann, hat aber insgesamt nur 18 Rollen, sonst nichts Bekanntes.
Fletcher bemerkt auch, dass sie da irgendwie jetzt abgelenkt ist. Und in diesem Fall, und dann guckt er auch so dahin, so, und dann zu Liz, so, sind sie okay? Und sie blickt halt da einfach nur aus dem Fenster, Krankenhaus, Außengelände. Fletcher begleitet da Liz durch die Parklandschaft zu einer älteren Dame, die da wohl wartet. Sie bleiben da stehen und die ältere Frau nähert sich und lächelnd und ja, hallo, mein Schatz, ja, Mama. Also, es ist Lizes Mama.
Genau, ich mal gucken, ob ich das ausgesprochen kriege. Wird gespielt von Christina Jastrzębska. Sie ist uns schon mal untergekommen. Die hat zuletzt eine ältere Dame bei Core Eye gespielt, also in Staffel 1, Episode 15 bei
Ah ja,
SG-1.
ich wollte gerade sagen, aber schon lange her, ne? Jetzt 10 Jahre her oder so, fast. Ja, kurz darauf, Fletcher hat die beiden da in Ruhe gelassen, ne? Wie er sagt, dass sie eben nicht versteht, was da überhaupt abgelaufen ist. Und ich fühle mich so, als ob ich irgendwie schlafe oder bin ich im Traum oder was. Schau mich mal an, sagt die Mutter, ne? Sehe ich irgendwie wie ein Traum für dich aus, ne? Sie streckt die Hand und streichelt Lisses Gesicht. Ne, hier fühlt sich das wie ein Traum an und Liz nimmt ihre Hand und also die letzten 2 Jahre meines Lebens fühlen sich aber auch nicht wie ein Traum für mich an, meint wir. Also ist da nicht ganz so fix zu überzeugen. Und ja, sie gehen da weiter, halten Händchen. Ja, also ich glaube auch nicht, dass es das alles nur eine Erfindung meiner Vorstellungskraft war. Ne? Das sagt sie auch. Und die Mutter meint, ja, brauchst halt ein bisschen Zeit vielleicht. Die Ärzte werden dir helfen, hier das durchzustehen. Na, der Unfall und den Anruf habe ich bekommen. Da war die schlimmste Nacht meines Lebens. Und ja, wir alle vermissen Simon schrecklich, aber ich weiß auch nicht, was ich da tun würde, wenn ich dich verlieren würde. Und Liz, ja, die weint da fast. Und genau, dann hat die Mutter noch irgendwie was und kramt in ihrer Handtasche rum. Und es ist eine silberne Taschenuhr an einer Kette. Und hier, das ist die Uhr deines Vaters. Und habe ich irgendwie vor ein paar Monaten entdeckt, wollte sie dir schon geben. Und ja, ich weiß, sagt Liz in der Nähe, Singwit. Also statt sie dafür. Ich meine, ich habe es irgendwie mitbekommen. Und ja, ist noch verwirrt. Und ihre Mutter setzt sich neben sie da und alles okay, ne? Du bist ja sicher hier, alles wird gut. Da werde ich schon für sorgen. Klingt fast wie eine Drohung an irgendwen. Genau, in der Nachtzeit ist es so, dass sie da in ihrem Zimmer wohl wieder ist, die Liz, und da unruhig ist, irgendwie nicht wirklich schlafen kann. Öffnet die Augen und schaut zur Seite erschrocken, und da sieht man so einen, ja, schon ja, eher undurchsichtigen Plastikvorhang und ja, dahinter ein Bett. Genau. Und auf der. Was? Achso, auf dem Ende des Bettes sitzend, ihr zugewandt, ist dann die Form wieder eines Mannes zu sehen und im Hintergrund da noch der Vorhang verzerrt ist, so ein bisschen wie vorhin, so ähnlich. Und wir so, dann, hallo? Und da wird aber nicht geantwortet. Sie ist dann nervös, steigt aus dem Bett und ja, zögerlich macht sie den Vorhang da weg und der Mann steht auf und dann, ja, hört es auch wieder auf. Und der Mann lehnt sich nach vorne und sein Gesicht drückt sich dann in diese Plastik. Vorhang rein, als er dann weiter nach vorne tritt, und ja, dann erschrickt sie und es klopft dann auch, also sie klopft dann auch laut schreiend an der Tür, weil sie es doch gruselig findet. Fletcher scheint dann draußen auch schnell am Start zu sein, öffnet und ja, sie erschrickt da, nimmt ihn in der Arme so, was ist denn los hier überhaupt, meint er, und was ist denn los? Der Vorhang hier, das zweite Bett und der Mann sind da aber auch schon verschwunden, also das kann, ja, vielleicht ist eine Einbildung oder so, man weiß es noch nicht, was damit gemeint ist, sozusagen. Komm aber später nochmal drauf. Tageszeit nun, Fletchers Büro. Liz sitzt da ein bisschen so halb zusammengerollt da ihm gegenüber mit Bademantel und Pyjama, ist da noch sehr beunruhigt wegen der Ereignisse der letzten Nacht und er meint dann, dass er da wohl noch mehr in die Medikamentenkiste greifen müssen. Ne? Hier ein paar Stimmungsstabilisatoren, ne? Antidepressivum und auch stärkere antipsychotische Medikamente. Das sollte doch alles helfen, um eben die akuten auftretenden Symptome zu reduzieren. Ne? Das kriegt man schon gebacken. Also schön die Chemiekeule schwingen hier. So, und wir, ja, aber das wischt doch in den letzten 2 Jahren meines Lebens irgendwie weg, so ein bisschen in Gedanken. Und Fletcher hat, sagt er, wohl mit ihrer Mutter gesprochen und sie hat mir erzählt, sie hatten da als Kind wohl mal eine kurze Phase, wo sie träumten, Astronaut hinzuwerden. Sie und ihr Vater, sie haben da auch lange mit dem Teleskop irgendwie am 12. Geburtstag das wohl gekauft und wir, ja, stimmt wohl. Und Fletcher meint dann, dass eben manchmal Kindheitsfantasien irgendwie ein friedlicher Zufluchtsort sein können, um eben diese härtere Alltagsrealität im Erwachsenenleben da irgendwie, ja, das zu ersetzen oder, ja. Und wir meint, ja, sie sagen also, Simon starb und mein Geist ist heruntergefahren und ging dann in eine andere Galaxie. Na, er reiste so weit weg, wie er konnte, um ihm den Schmerz zu entkommen. Und wir meint, ja, und innerhalb von 3 Tagen habe ich es also geschafft, wirklich ganze 2 Jahre meines Lebens irgendwie da. Ne? Und Fletcher meint, ja, Zeit ist relativ im Traumzustand. Die Menschen leben im Handumdrehen ein ganzes Leben. Ne? Also, ja, fast schon eine Star Trek-Referenz gefühlt. Naja, stellen Sie sich vor, Sie wären da in meiner Position und hörten diese Geschichte, ne, hier irgendwie reisen durch eine andere Galaxie, durch ein Stargate, eine Expedition hier, verlorene Stadt Atlantis. Würden Sie das glauben? Und Liz antwortet da jetzt erstmal nicht drauf. Wir gehen in einen anderen Raum, Rec Room. Liz tippt da am Computer rum und sie ruft eine Nachricht mit der Überschrift Georgetown Arzt bei Unfall getötet auf. Unter der Überschrift ist dann ein Foto von Feuerwehrleuten, die da irgendwie an einem offenen Sportwagen arbeiten, der auf der Seite liegt, also nicht der Feuerwehrmann. Genau. Krankenschwester, ja, hier Dr. Wir und hat ein kleines Pillenplastikbecherchen am Start, hier ihre Medikamente. Liz nimmt die Tasse und ne, danke und geht weiter und nachträglich schaut sie sich irgendwie den Becher an, so nach dem Motto, ja, nehme ich das Zeug jetzt oder nicht, so wirkt es auf jeden Fall. Genau, dann
genau, hier an der Stelle ist ein Filmfehler, also was heißt ein Filmfehler? Die haben in dem Artikel ein falsches Foto reingemacht. Fletcher hat erzählt, auf der Fahrerseite wurde er getroffen. In dem Foto sieht das auf der Beifahrerseite der Impact gewesen ist. Also das Foto passte nicht zu dem, was Dr. Fletcher erzählt hat.
So, genau. Dann haben wir noch eine Miniszene im Badezimmer. Liz spuckt da und hier hinter ihr geschlossen. Und genau, sie macht jetzt auch die Pillennummer, beziehungsweise spült die erstmal die Toilette runter, weil sie dem ganzen Braten noch oder halt nicht traut. Genau, dann geht's weiter auch, und ja.
Ja, auch merkwürdig, es hat keiner kontrolliert. Also von wegen, ihr wurde das Ding in die Hand gerückt, die Dame geht, sie hätte ja auch
Schau,
einfach
ich bin weg.
In die Jackentasche stecken können, also sie hätte gar nicht erst in den Mund nehmen müssen, also, ne, und dann wegspücken, dass er dann später aufs Klo geht und die in der Hand hat und dann irgendwie runterspült, ne, aber warum sie die jetzt extra noch in den Mund nimmt, wie gesagt, kontrolliert hat das keiner.
Genau, und danach geht's auch in einem neuen Raum, meine ich, gleich weiter und es ist so ein Gruppentherapieraum, würde ich sagen.
Yay, Gruppentherapie, ein halbes Dutzend Leute und, ja, Fletcher wendet sich an eine Enid, die wird gespielt von Gina Stockdale, einmal Millennium, zweimal Neue Addams Family, einmal Twilight Zone, einmal Once Upon a Time, nur 36 Rollen. Er will auf jeden Fall wissen, ob sie denn heute im Garten gewesen ist und nee, sagt sie, die sind ja da draußen, also wollte ich nicht und Fletcher, die anderen und ja, nur vier. Vier, und dann hast du sie überhaupt denn gesehen? Klar, sie warten auf mich. Und hast du denn mit ihnen gesprochen? Ja, ich habe ihnen gesagt, was sie mir gesagt haben, ne, was ich ihnen sagen soll, dass mein Blut nicht für sie ist. Und das ist sehr gut, Enid, das war sehr, sehr tapfer. Und Liz will da wissen, was für andere denn? Ja, die Eindringlinge, ne, die von den Monden des Saturns, diese kaltblütigen, ne, sie brauchen unser warmes Blut, um sich irgendwie, ja, für sich und du musst ganz, ganz vorsichtig sein, ne, Dr. Fletcher glaubt nicht, dass sie real sind, aber ich weiß die Wahrheit. Und ja, Liz hat vermutlich irgendwie so direkt die Race vor Augen, weil sie guckt ihn, den Fletcher nämlich dann auch irgendwie an und ja, Fletcher nimmt das dann als Anlass, sie zu fragen, willst du denn hier als nächstes mal sprechen, vielleicht kannst du uns irgendwas über Atlantis erzählen und ja, Enid macht einen begeisterten Eindruck, aber Liz sagt nein. Und ja, aber wenn man diese, ne, diese Sachen irgendwie mit anderen teilt und Liz nochmal, ich sagte nein. Sie ist wieder im Krankenhaus, also in ihrem Krankenhausraum und es ist Nacht und der Raum wird gerade abgeschlossen von einem Wächter und ja, dann geht sie ins Bett und ja, ne, irgendwie, nee, Quatsch, sie sieht irgendwie, sie sieht was unter ihrer Bettdecke sich bewegen, aber als sie die Bettdecke hochregt, ist da nichts drunter und dann sieht sie wieder diese dunkle Gestalt, die da im Flur irgendwie vor dem Fenster rum spaziert und ja, diesmal hört sie dann auch irgendwie, dass an dem Türknopf gerappelt wird und Lisa irgendwie, nein, nein, geh weg und das Gesicht kommt irgendwie näher auf das Fenster zu und schlägt wohl dagegen und Liz weicht zurück und so irgendwie zusammengesunken hängt sie, hockt sie dann in der Ecke und hält sich die Ohren zu und sagt, geh weg, geh weg. Ja, wir sind wieder in diesem in diesem Recreation Room und diesmal nimmt Liz ihre Medikamente wohl scheinbar. Wir sehen nämlich nicht, dass es sie hinterher wegspuckt. Und ja, später ist man irgendwie im Garten und Liz sitzt da auf einer Bank und Fletcher kommt dann dazu und sie bittet ihm dann Platz an. Und Liz, dann werde ich diesen Unfall irgendwann mal erinnern und Fletcher, keine Ahnung. Ne? Also manchmal bei so einer Art von Trauma kommt die Erinnerung niemals zurück. Da will sich irgendwie der Geist vor sich selber beschützen. Ja, sagt sie, das kann ja auch was Gutes haben. Ne? Gibt genug Schmerz, ohne dass man sich an ihn erinnern muss. Und Fletcher nickt und grinst und ja, Sache, ne? Sie so, was ist denn? Und er so, ja, ich glaube, ne, du machst gute Fortschritte. Ich bin schon beeindruckt. Kannst du denn jetzt besser schlafen? Und bestätigt sie und dann sagt er, ja, okay, dann bist du wohl bereit und sie so, bereit wofür? Und dann kommt man ein paar, also man sieht einen Szenenwechsel, Liz hat was Normales an und fährt im Auto mit Fletcher zu einem Haus und ja, ist wohl Liz Haus und er fragt dann auch, ne, ist das so, wie du dich daran erinnerst? Und ja, genau so und dann wird die Tür geöffnet und ihr Hund kommt heraus und ja, sie beugt sich runter und krault Sedgwick und sagt dann, hi Sweetie und ihre Mutter kommt dann hinten rein auch und begrüßt sie dann, ja komm, hier, willkommen zu Hause, Sweetheart. Im Gebäude geht es weiter, ist wohl wieder was Zeit vergangen, Liz sitzt nämlich am, am Küchentisch und arbeitet an einem Puzzle. Hey, warte mal. Ach nee, sie sitzt hinterm Haus, arbeitet an einem Puzzle und ja, plötzlich taucht O'Neill auf, hat diesmal aber zivile Sachen an und begrüßt sie, sie grüßt zurück, ne, aber förmlich General und er sagt, ja, hier komm, ne, lass den General mal weg, ich bin Jack und Liz dann, ja, aber welcher Jack? Und O'Neill, bitte was? Okay, sorry, ist vielleicht ein bisschen zu früh, mir Witze auf meine eigenen Kosten zu machen. O'Neill scheint beruhigt zu sein, so, also geht's ihr wieder gut und sie sagt ja, auf dem Weg dahin und ja, ich habe gehört, du wirst hier wieder unterrichten und ja, Poli-Sci Class at Georgetown und die haben die offen gehalten, die Stelle für mich. Ja, also O'Neill dann, ja, hast du denn schon mal darüber überlegt, ob du wieder an diesen Verhandlungstisch irgendwie so hier dieses Non-Proliferation Treaty, na, hast uns da irgendwie mittendrin hängen gelassen und ja, ich wäre schon gut, da irgendwie mal die Punchline irgendwie zu kriegen und Liz dann, die UN würde das begrüßen, ne, wäre damit okay und nee, die bestehen da sogar da drauf und sie so wirklich, du bist die Beste, ne, also wenn du die Beste bist, dann bist du die Beste und selbst wenn du einen kleinen Setback hattest, also du kannst auf jeden Fall zurückgehen, wenn du willst und Liz sagt, ja, ich glaube, das werde ich auch tun. Und wir sehen dann, es ist Nacht. Liz liegt, nee, nimmt wieder ihre Medikamente und geht ins Bett. Na, der Hund kommt dann dazu, sie krault ihn und ach, es ist gut, wieder zu Hause zu sein. Und dann schläft sie ein und wir sehen eine schlafende Liz in Atlantis.
Ja, sie ist da in so einem Isolationsraum, hätte ich jetzt gesagt, mit so einem kleinen Bereich und ein Sanitäter im Hazmat-Suit ist da auch am Bildschirm. Also da ist irgendwas im Argen. Shepard ist auch am Start, schaut darüber. Rodney McKay, Carson Beckett auch. Und Shepard meint, ja, was hast du da, Doc? Und Beckett sagt, ja, es wird wohl schlimmer. Es ist nicht mehr nur in ihrem Gehirn und würde sich eben über den ganzen Körper ausbreiten. Also da merkt man schon, da ist wirklich irgendwas im Argen und sie ist gar nicht zu Hause. Oh, wer hätte es gedacht? Er wendet sich dann John zu und Beckett meint, wir verlieren sie. Etwas später, Teela und Ronan schauen auch auf diesen Bildschirm, wo der Scanner da das abbildet mit, also Lisses Skelett, und da sieht man viele kleine rote Punkte, also nicht so super toll und über den ganzen Körper halt verstreut und auch größere Zahl halt im Hirn gebündelt. Und Teela so, das sind alles Naniten, und ei, meint Beckett, haben sich eben komplett ja im ganzen Körper ausgebreitet, und na, wie sind denn die dahin gekommen, fragt Ronan. Ja, McKay meint, ja, Niamh, ne? Es gibt dann kurz die Rückblende zu Pro Genie, als Niamh eben versuchte, da Liz im Paddlejumper zu erwürgen. Und McKay meint ja, als er da sie angriff in dem Paddlejumper, in dem kurzen Moment des Kontaktes gelang es ihm, da sie mit Naniten zu infizieren, die sie dann sofort sich zu replizieren begannen und sich exponentiell da vermehrten. Und Shepard fragt eben, wie viel Zeit hat sie noch? Und Beckett, ja, ich glaube nicht, dass sie jetzt die Absicht haben, sie zu töten. Ne? Wenn das der Fall wäre, da wäre das nämlich schon längst passiert. Und ich glaube eben nicht, dass es genug von ihnen gibt, dass die alleine überleben könnten. Also sie brauchen Lisses Körper als Rohstoff. Ne? Und McKay, also versuchen sie, sie zu assimilieren, um sie in eine von ihnen zu verwandeln. Wir sind die Naniten, Widerstand ist zwecklos. Beckett meint dann ja, bis sie diese genügende oder so eine Zahl erreichen könnten, um da irgendwie eine unabhängige Einheit praktikabel zu bilden, würde ich sagen, schon ja. Und jeder ja, so replizieren sie sich oder was? Und Beckett bezweifelt aber schon, dass das jetzt dieser normale Nanitenweg in Anführungszeichen ist. Ne, das ist, könnte, also für mich sieht es so aus wie ein letzter Versuch, dass die Dinger noch überleben. Ronan fragt, ne, wie können wir die jetzt aufhalten? Und Shepard schlägt sofort einen EMP, kann ich sprechen, elektromagnetischen Puls vor, ne, das haben wir beim letzten Mal gemacht, da machen wir das doch nochmal, ist doch super schnell, easy peasy. Beckett befürchtet aber, dass das jetzt weit über die Möglichkeiten hinausgeht, die wir haben, ne, mit Blick auf den Scan, die haben sich ja die Naniten buchstäblich in die Neuronen an, also an den Zellen dann auch im zentralen Nervensystem da gebunden, gehangen, wie auch immer. Wenn wir das versuchen, sie zu deaktivieren, dann wird es sie dann wahrscheinlich töten, ne? Das ist dann wahrscheinlich das Ergebnis. Ja, was können wir dann machen, fragt Teela, und Beckett meint ja, in einer Petrischale griffen ihre zwei weiße Blutkörperchen einzelnen Naniten an, ne? Als wären sie so eine Art Bakterium oder ein Virus. Ziemlich erfolgreich, aber aus irgendeinem Grund in ihrem Körper gibt es fast keine, ne, Immunantwort, ne? Also komisch. Es ist, als hätten die Naniten da selbst ihr Immunsystem davon überzeugt, dass sie da keine Bedrohung darstellten. Und Shepard fragt, ja, wie machen die denn das, ne? Und keine Ahnung, ne? Ich habe damit halt begonnen, Medikamente zu verabreichen, um ihre Immunität zu stärken. Und Shepard blickt dann auf den Scan. Das läuft ja, also scheint ja nicht so viel zu bringen. Ja, Beckett meint noch nicht, ne? Ich habe jetzt gerade die Dosierung erhöht. Im Moment verlieren wir diesen Kampf. Okay, ja, davon auch schon gesagt. Wir verlieren die Szene, denn wir gehen nach Washington DC, in Klammern vermutlich. Das ist ja geil. Gut. Ein Auto fährt vor einem Gebäude an. Liz steigt vom Rücksitz aus und trägt so einen Hosenanzug, als sie da aufs Gebäude zugeht, trabt Jack O'Neill, der blau-grün trägt, an, um sie zu begrüßen. Hey, ja, hast ja noch rechtzeitig geschafft, ne? Hier alles ready, alles supi? Ich glaube schon. Und O'Neill fragt dann, ob sie gut geschlafen hat oder also etwas geschlafen hat, und sie bejaht das, aber trotzdem bin ich irgendwie in der letzten Zeit müde, ne? Komisch. Und O'Neill dann, nun, vielleicht musst du dich halt wieder in Form bringen, ne? Ein bisschen Zeit hier damit verbringen, ein paar kurze Schichten einzulegen, und bevor es dann darauf geht. Und ja, nee, ich glaube, ach nee, das habe ich, ja, das hat es hier falsch übersetzt. Es war so ein, war Space, nee, ein Hockey, wie sagt man, Hockey-Quark erzählt er da so. Ich weiß nicht, wie
Nee,
das war.
da kommt er ja gleich auch noch drauf, das sagt er ja auch.
Wir meint ja, sorry, ich habe keine Ahnung von Fußball, und O'Neill so, ja, von Hockey auch nicht, also ja, genau.
Wobei, das ist ja dann auch eine falsche Übersetzung, ne? Football ist ja American Football,
Ach so,
ne? Also das ist ja gar nicht
ja, dann ist
Fußball.
es genau.
Aber es geht hier in dem Fall um Hockey, davon hat sie halt auch keine Ahnung.
Ja, ein Türsteher hält ihnen da die Tür auf, ganz nett, und ihr bedankt sich. Sie gehen ins Foyer, und wir finden das seltsam, dass, also nee, sie sagt halt noch, ne, sie ist irgendwie, fühlt sie sich auch so taub, also gar nicht so angekommen, und naja, so fühle ich mich die ganze Zeit, meint Odile. Und wir, ich meine es ernst, ja, okay, haben sie da mit Dr. Fletcher drüber gesprochen, ne? Fletchers Vision. Wie er meint, ja, er sagte, das ist wahrscheinlich nur wegen den Medikamenten, ne? Hier ein paar Dosen vielleicht da zurückdrehen oder was, vielleicht hilft es. Also vielleicht hat man da noch nicht die optimale Einstellung gefunden, das kann ja auch immer mal sein. Und Neil meint dann, das ist wahrscheinlich nur eine Frage des Gleichgewichts. Und Liz lächelt ihn an. Na okay, meint er. Und dann, nur um sicher zu sein, dass wir auf der gleichen Seite sind. Wir sind gegen die Verbreitung von Atomwaffen, oder? Ja, jawohl. Ne? Ja, da wollte er nochmal sicher gehen. Wir gehen auch sicher auf die Atlantische Infirmary. Da sieht man diesen Scanner, der über Liz hin und her rollt, in Anführungszeichen. Ja, John steht dann vor diesem Isolationszelt. Carson und Rodney sind auch da. Shepard glaubt dann, sagt dann, na glauben Sie, dass sie weiß, was, also dass wir hier sind? Und McKay so, wie, die ist doch bewusstlos. Und Carson geht dann zu John. Na, vielleicht haben sie doch recht. Könnt ihr ja mal versuchen, mit ihr zu reden, ne? Und ihr einfach sagen, sie solle weiter kämpfen. Und McKay dann, ja, wie genau denn? Wie sollen das helfen? So, Quark. Und Beckett, naja, im Koma ist das Gefühl des Hörens das Letzte, was eben geht oder und das Erste, was zurückkommt. Keine Ahnung, ob es so ist. Es gibt viele Fälle, in denen Patienten tatsächlich in der Lage waren, andere in ihrem Zimmer da sprechen zu hören. Rodney guckt nur so, ja, als ob. Und meint selber, ja, und wurden diese, was? Und wurden diese Komas auch durch Nanite verursacht, die in die Körper der Menschen eindringen? Also, ja, Klassiker Spruch. So, und nein, Rodney, aber es gibt da Hinweise darauf, dass sie das denkt. Und ja, meinst du, die träumt? Fragt Shepard. Und Beckett, nee, das ist mehr als das. Ihr Verstand ist extrem aktiv für jemanden im Koma. Ihr EEG liest sich fast so, als würde sie da ihrem täglichen Leben halt nachgehen. Was darauf hindeutet, dass sie uns vielleicht hören kann. Ja, John schaut dann nochmal rüber zu Liz und was zum Teufel machen sie da mit der? Ja, ich wünschte, ich wüsste das, meint Beckett. Die immunstärkenden Medikamente haben auf jeden Fall keine Wirkung. Also, ja.
Ja, das ist, also das ist hier so Dr. Warner Moves auch eigentlich, weil also das Immunsystem bekämpft nicht Naniten. Also das funktioniert so nicht. Das
Nee.
kann nicht funktionieren. Also das, natürlich hat das keinen Effekt.
Shepard meint dann, das sind doch aggressive kleine Bastarde. Die Medikamente? Nee. Carson, der auf dem Bildschirm schaut, dreht dann plötzlich seinen Kopf und schaut aus dem Nichts da irgendwie so, also irgendwas hätte und okay, so was? Und Beckett so, was? Und McKay, nun, das ist dieser Blick, das ist der gleiche Blick, den ich bekomme, wenn ich eine brillante Idee habe. Und Shepard, woher weißt du denn, wie das aussieht bei dir? Hä? Es ist ja, ne, man sieht sich ja nicht so selber. Und aber McKay entgegnet, naja, weil ich es mehrmals vorm Spiegel gesehen habe. Ne? Da ist es passiert. Keine Ahnung, wahrscheinlich im Bad oder wie auch immer. Er kehrt zu Karten zurück und was ist das? Und Beckett meint, ja, ich weiß nicht, über ob es brillant ist, aber entschuldigen Sie mich mal. Und er eilt dann da los. Und was machst du denn da jetzt? Meint McKay und sie eilen ihm nach und John wartet da. Und Shepard meint, ja, weißt du, wenn Carson recht hat und du mich hören kannst, Richtung Liz, sollte ich etwas Tiefgründigeres sagen? Und er hält dann lange inne und okay, ich bin nicht so gut darin, tiefgründig zu sein, aber du solltest wissen, dass wir alles tun, um dich da, dass du das klappt. Wir gehen weiter in Liz's Haus, ne, die dort gerade im Badezimmer ist und eine Flasche Pillen da in der Hand rumschüttelt, das ist schon eine Menge. Und schaut auf den Spiegel nur, um dann festzustellen, dass die Spiegelung ihres Gesichts leer ist und strukturlos ist, ne? Komisch. Ihre Augen sind nur, was? Ihre Augen sind nur flache Depressionen mit Haut. Okay. Genau, Augenbrauen weg, Nasenlöcher auch bedeckt und der Mund fehlt. Also schon Horrorelemente fast schon, würde ich sagen.
Nein, nein, wir haben doch vorhin schon erzählt, willkommen in der Matrix. Das ist doch dieser typische Move, den Agent Smith macht mit dem Mund.
Ja,
Bloß jetzt doch die Augen und die Nase mit weg.
stimmt, genau. Sie zieht sich dann entsetzt zurück, legt so ihre Hände über die Augen und lässt die Pillen da vor Schreck fallen. Die verteilen sich dort auf dem Fliesenboden und widerwillig schnappt sie sich sie. Was? Nee, vor Schrecken bewegt sie sich dann widerwillig ihre Hände, öffnet die Augen und schaut in den Spiegel und da ist alles wieder ganz normal, wie man das so erwartet, wenn man in den Spiegel schaut.
Wobei das ja auch albern ist. Also bitte, warum ist sie so erschreckt? Also wenn ich in den Spiegel gucke und dann mir ein Gesicht ohne Augen und sowas entgegenguckt, also wie soll denn das funktionieren? Entweder habe ich Augen und kann was sehen oder eben nicht. Das ist ja nur ein
Ja,
Trugbild.
das ist einfach kein Spiegel, das ist so ein Bildschirm, der, ja, mit Kamera. Genau,
Zerspiegel. Alles ein
Zerspiegel.
bisschen.
Gibt's auch, ja. Auf der Infirmary-Miniszene, ne, John spricht da weiterhin leise mit Liz, meint halt hier diese Milliarden, ich weiß, was? Ach so, diese Milliarden, ich weiß nicht, wie sie das durchmachen, ich weiß auch nicht, was sie da antun, aber lassen sie nicht zu, dass sie da zu dir kommen. Wahrscheinlich komisch übersetzt. Das
Ja,
Badezimmer.
don't let them
Ja.
get to you.
Ah, okay. Im Liz-Badezimmer immer noch schnell atmend vor Schreck. Also beugt sie sich da auf den Boden, um diese Pillen da wieder aufzusammeln. Und in der Infirmary meint Shepard, ja, wir tun hier alles, was wir können, um sie zurückzubringen. Aber sie müssen da auch ne, ihren Teil beitragen. Ne? Das müssen sie halt bekämpfen, die Nummer im Badezimmer jetzt immer so schnell geschnitten. Liz nimmt die Pillen auf, wirft sie dann nochmal, wie vorhin auch gesehen, in die Toilette. Sie öffnet dann eine zweite Flasche Pillen, da die ist auch alles rein in die Toilette und spült dann. Und dann geht's weiter im Krankenhaus in dem fletcherischen Büro.
Fletcher studiert da ein paar Kranken, also ein Krankenblatt von Liz, und die sitzt ihm gegenüber. Und sie, ja, das könnte durchaus an der Medikation liegen. Ich habe die vermutlich zu weit runtergefahren. Na, wir müssen das irgendwie besser ausbalancieren. Und ja, Liz, das ist genau das, was General Lee gesagt hat. Ja, hat er. Und ja, er hat auf jeden Fall recht. Keine Bange. Wir kriegen dich schon wieder normal. Es ist Nacht. Liz liegt im eigenen Bett. Der Hund liegt neben ihr und schnarcht, und sie hört irgendwie Stimmen. Sie hört nämlich John, der irgendwie abgehackt, Elizabeth, und sie setzt sich dann auf und sieht wieder diese Schattengestalt. Und was willst du? Also sie scheint offensichtlich Angst zu haben. Der Mann kommt dann näher. Nee, der Mann geht weg, genau. Und sie folgt ihm durch den durch das Wohnzimmer und zur Fronttür. Und wartet dann, und er öffnet die Tür, und dahinter ist ein aktives Stargate zu sehen, also so ein Event Horizon. Und als sie da durchtreten will, kommen zwei von diesen Krankenschwestern an, also von diesen männlichen Orderlies, und reißen sie zurück. Nein, nein, lasst mich los, und ja, ne, dann kriegt sie wieder eine Spritze ab und schaut, während ihr die Augen zufallen, noch weiter auf den Event Horizon. Ja, Liz erwacht wieder im Krankenhaus, na, hat auch wieder ihr Patientenbändchen an, und O'Neill sitzt dann mittlerweile wieder in seiner Uniform daneben. Und ja, wie geht's dir denn? Wieso bin ich denn wieder zurück? Und ja, sie machen sich Sorgen, und ich mach mir auch welche. Und ja, sie setzt sich dann auf und ja, es tut mir leid, ich habe dich hier scheinbar ein bisschen zu feste vorangetrieben. Und sie so, nee, geht mir gut, und nee, nicht wirklich, und du wirst wohl hier bleiben, bis es dir wirklich besser geht. Und dann steht er auf und geht selber. In der Atlantischen Krankenstation sehen wir, ne, das typische Team zusammen, und McKay, ne, der und Beckett haben Neuigkeiten, und ja, wir haben hier da irgendwie einen Weg gefunden, die Naniten von Elizabeth Seldon Welt zu halten, und Beckett, wie? Also, ne, scheinbar ist das wirklich seine Idee, oder, ne, und ist dann verwundert, dass Rodney die als ihre ausgibt. Da geht man aber nicht wirklich drauf ein, und Teela fragt dann, wie? Okay, sagt ja, na, hat irgendwie so ein kleinen Behälter dabei. Und sagt, wir werden eine Ablenkung kreieren. Beckett nimmt ihm das Ding dann ab und setzt es dann auf den Tisch. Und ja, ne, ich weiß endlich, warum wir da irgendwie keinen wirklichen Erfolg haben. Und okay, was, wofür würden die Naniten originalerweise designt? Um die Wraiths zu bekämpfen, weiß Ronan. Und ja, das wollen wir diese jetzt auch tun lassen. Und Beckett sagt, ja, wir werden da irgendwie ein bisschen Wraith-Tissue in Dr. Weirs Body einpflanzen. Und ja, wie so ein Tumor, ne, ergänzt dann McKay. Ja, ein sehr kleiner Tumor. Also Beckett lässt sich da ungern unterbrechen. Die Naniten werden dann, und McKay, sie attackieren. Ne, so von wegen, die müssen. Sie sind ja genau dazu programmiert. Das wird sie dahin ziehen, ne, weg von Elizabeths Zellen. Und ja, sie lassen diese dann los. Und Beckett, ja, werden wohl nur ein paar Sekunden haben. Und ja, bevor die Aniten da irgendwie die Race-Zellen aufgefressen haben. Und dann werden sie sich wieder um Dr. Weirs Zellen kümmern. Ja, aber das ist genau das, was wir brauchen, ne? Kurze Ablenkung, um sie davon wegzuziehen. Und dann werden wir sie mit dem Impuls zappen. Wobei das ja eigentlich Quark ist, ne? Also, was sie ja eigentlich tun müssten, also sie gehen ja die ganze Zeit drauf, dass sie irgendwie von Elizabeths Zellen loshaben wollen. Nee. Die wollen keinen riesen Zap machen, sondern das scheinbar lokal irgendwo machen, und dazu müssen sie die ganzen Naniten bewegen, dahin zu gehen. Ich weiß nicht, warum sie keinen großen Zap nehmen, ich weiß es nicht. Das kann ich euch nicht sagen, wäre eigentlich viel sinnvoller. Na, aber es geht nicht darum, dass man irgendwie die die Listzellen irgendwie von den Naniten befreien will, sondern man braucht die an einer speziellen Stelle, damit man die dort dann zappen kann. Und Shepard ist auf jeden Fall begeistert. Ja, hier, let's do it, let's do it. McKay schnappt sich wieder diesen Zylinder und geht dann Richtung hier, aber Beckett, Rodney, gib mir das doch bitte hier. Ja, in Wilboro geht es weiter. Liz sitzt da alleine im Rec Room und spielt Solitär mit sich selber und mischt gerade. Und ja, sie deckt auf und auf dem ersten Ding ist eine Stargate-Glyphe und auf der nächsten ist dann eine Six of Spades, also, ne, und dann, ja, keine Ahnung, legt sie dann doch irgendwie auf und die nächste Karte ist wieder eine Glyphe. Ja, ne, irgendwie alles schwarze oder rote Glyphen kommen jetzt noch und die achte Karte ist der Ursprung, ne, also die Erde, das irdische Symbol, sie starrt da drauf und hat dann eine Hand am Kopf und in der Krankenstation geht es dann weiter. Liz ist mittlerweile also wirklich dann komplett eingeschlossen. Man ist da in Hazmat-Suits unterwegs. Das Race-Tissue wird Liz implantiert über eine Spritze. Und ja, McKay setzt den EM-Pulsemitter auf und ja, Shepard, wo sollten wir nicht hier irgendwie alles irdische Equipment aus dem Raum holen, bevor wir und ja, sag mal, okay, nee, der Impuls, ne, wird hier direkt durch den Scanner geleitet und das andere Equipment sollte in Ordnung sein. Na, also hier hören wir auch, warum das irgendwie lokal sein muss. Und ja, in Fletchers Büro geht es weiter. Liz zeichnet Fletcher hier die Glyphen auf und O'Neill steht dann daneben und ich sehe diese Symbole, 8 von ihnen. Und Fletcher, ja, meinen die irgendwas für dich? Ja, das ist die Dialing Sequence vom Stargate, von der Erde nach Atlantis. Und hier Dialing Sequence, wie eine Telefonnummer. Und ja, ich weiß, ihr glaubt, ich wäre verrückt, aber na, ich glaube, hier irgendjemand will mir irgendwie was mitteilen. Und ja, was wollen sie dir denn sagen, will Fletcher wissen? Ja, dass Atlantis real ist und dass ich dahin zurück muss. Und also wir sind die Fantasie, meint O'Neill dann skeptisch. Und sie bestätigt das dann auch. Und ja, also sagt O'Neill, also ich habe jetzt nichts dagegen, wenn man ab und zu von mir träumt, aber ne, aber hier bitte, ne, wir sind doch gerade hier. Na, also hier stehen wir. Und Fletcher auch, ja, also wie willst du denn da überhaupt hingehen? Ja, aber Stargate Kommando, sagt sie dann. Und O'Neill, also du willst jetzt einfach in NORAD reinmarschieren? Und ja, ich weiß, dass sie mir das erzählt haben. Ne, ich weiß, was ich aber fühle. Atlantis ist real und ich will dahin zurück. In der Krankenstation ist jetzt Beckett mittlerweile außerhalb der Isolationskammer und studiert da den Scanner. Ronan steht hinter ihm und sagt dann, ja, es funktioniert, es funktioniert. Und wir sehen das dann auch auf diesem Bildschirm, dass die Naniten sich irgendwo dann konzentrieren. Und Ronan, ja, aber sie bewegen sich ganz, ganz schnell. Und ja, hier, los, ihr Impuls ready machen. Und McKay bestätigt, dass man nur noch auf seinen Befehl wartet. Und dann sagt Beckett irgendwo, und jetzt. Und dann wird der Impuls losgelassen. Und Liz wird dann auch irgendwie geil. Der Effekt ist, hüllt Liz irgendwie komplett ein, was natürlich totaler Quatsch ist. Ne, also sie wollten es ja nur lokal machen. Ja, wir sehen, dass die Naniten sich dann abschalten und dann geht plötzlich der Monitor aus und Shepard, ich dachte hier, aber dann geht der Bildschirm plötzlich wieder. Man sieht da keine Naniten mehr. Man ist hellauf begeistert und McKay will gerade irgendwie Carson ein Kompliment machen und sagt dann, oh Scheiße, wir haben sie doch nicht alle erwischt und dann sieht man irgendwie im Gehirn von Liz, dass da noch ein paar Naniten sind, was eigentlich Quark ist. Also wir haben gerade gesehen, der Effekt hüllte ganz Liz ein. Das ist
Ja, ist ein
Thieler auch
bisschen
so,
kurios.
ne? Wie willst du, ne? Wie ist denn das möglich? Und Beckett hat keinerlei Ahnung und McKay hat dann aber eine und sagt, ja, hier, die haben doch jetzt organisches Material benutzt, um sich zu replizieren, ne, was sie gegen den EM-Puls immun gemacht hat. Und so funktioniert das halt nicht. Also mal ganz ehrlich, Naniten sind Maschinen, die können nicht aus, ne, die könnten vielleicht ein Virus bauen oder sowas. Ne, das könnten sie, was Lebendes, aber du hast jetzt nicht plötzlich einen lebenden Replikator da. Das so funktioniert das nicht.
Nee,
Und vor allen Dingen,
das
wenn du.
rauskrabbelt da aus dem Bauch.
Genau, vor allen Dingen, wenn du Naniten hast und der Scanner auf Naniten eingestellt ist, dann würdest du auch nur Naniten sehen. Also da würdest du jetzt nicht sehen, dass im Blutkreislauf irgendwas Organisches rumschwimmt, was irgendwie ein Replikator sein. Also ein organischer, also das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also völliger Quark. Auf jeden Fall Beckett. Ja, sie replizieren wieder weiter. Und dann geht es in Wilboro in einem Korridor. Sowas hatten wir hier in der Folge noch gar nicht weiter. Also doch am Anfang, als die
Ja.
Krankenschwester durch ist, ja.
Liz kommt da aus dem Badezimmer und Fletcher meint, ja, du spuckst die Pillen wieder aus oder was, hä? Und Liz dreht sich um, um da genau Korridor lang zu gehen. Und du enttäuschst mich, Elizabeth, meint er. Und wir dann, hä, die Pillen werden mir nicht helfen, meint er. Und ja, nicht, wenn sie nicht helfen lassen, ne? Du lässt mir keine andere Wahl. Und dann sieht man diese Ordnungsleute, würde ich jetzt mal sagen, noch. Was machst du denn jetzt da hier, meint wir. Darauf eben wird sie ergriffen und auf so eine Trage geschnallt, an den Arm an der Seite. Nein, meint sie, und tun sie das nicht. Und ja, ihr wird, was, genau. Fletcher nimmt West zwei Leads auf. Eine Krankenschwester geht darüber und drückt da Gel irgendwie auf sie und mit so Elektrizität. Und das wird jetzt wehtun, meine Fletcher. Genau, und dann auf der Infirmary sehen wir eben diesen Ganzkörperscan von ihr und dass sich eben noch Nanieten in Lisses Kopf und in ihrer Brust ausbreiten oder ausgebreitet haben. Was machen wir jetzt, mein Tila? Und na, da sind sie wieder, mein Shepard. Und wir machen das jetzt einfach so lang, bis die da alle weg sind. Und Beckett meint, na, das beträchtliche Anzahl von Nanieten sind aber hier in die Arterien gewandert. Und der Blutfluss, ne, zu den höheren Funktionen des Gehirns wird damit ja eigentlich versorgt. Und Ronan, na, sie sagen uns, dass sie das töten könnte, wenn sie wollen.
Das ist aber auch Quark, ne? Also mal ganz ernsthaft, wenn dieser EM-Puls mit jetzt, also vorhin gerade haben sie noch erzählt, der EM-Puls könnte sie nicht mehr treffen, weil die
Ja.
Nanieten jetzt irgendwie anstatt Metall auf organisch umgestiegen sind, ja, dann bringt der EM-Puls überhaupt nichts. Und wenn er funktionieren würde, weil da Nanieten sind, dann ist es auch scheißegal, wie viele da im Bloodstream sind. Sobald du da den EM-Puls drauf lässt, sind die alle weg. Also das ist ja Quark, ne? Also selbst wenn
Ja,
sie
das wäre auch
irgendwie
nicht. Ja.
ahnen könnten, dass da jetzt was kommt und dann die Venen oder Arterien da verstopfen, sobald du einmal den Puls draufgehauen hast, werden die dann auch weg. Also das ist ja.
Genau, Beckett meinte dann, Krankenschwester hier 100%ig Sauerstoff wechseln und dann hier, was? Noradrenalin, 5 Mikrofone pro Minute? Was für Mikrofone? Mikroeinheit wahrscheinlich irgendwas. Genau, er erklärt dann noch irgendwas und die Verringerung des Blutflusses zu diesen Teilen im Gehirn wird dann sie in einen Zustand der zerebralen Hypoxie bringen. Was? Mein Chila und naja, machen sie im Wesentlichen hirntot, ne? Das macht doch gar keinen Sinn, meint McKay. Shepard ist nachdenklich, naja, es sei denn, sie kämpft halt dagegen an und alle schauen ihn komplett verwirrt an. Das ist das Einzige, was Sinn macht. Die Replikatoren sehen uns als organische Maschinen. Sie versuchen, die Kontrolle über die Maschinen zu übernehmen, in der sie sich befinden. Und Beckett so, ja, meinst du jetzt, dass Elizabeths Bewusstsein, dass sie das ersetzen wollen oder was? Shepard, naja, vielleicht haben wir, was? Vielleicht haben wir, als wir mit diesem EMP da gesäppt haben, genug von ihnen getötet, um eben die Chancen auszugleichen. Ihr, da eine Chance halt geben, sie zu shoppen und naja, gucken wir mal, Realitätscheck hier, Mann, McKay. Mikroskopische Roboter sind in ihrem Gehirn und wie kämpft man denn gegen sowas an? Und Shepard meint zu Carson, naja, du sagst doch, ihr Geist sei aktiv, also als würdet sie so denken und reagieren, ihr Leben leben. Was wäre, wenn sie nur so zu ihr kommen könnten? Was, wenn sie versuchen würde, sie zu zwingen, aufzugeben?
Ja, was natürlich keinen Sinn macht. Also von wegen, ja, ne, dass man Liz beeinflusst, dass die Naniten jetzt Liz beeinflussen wollen, aus welchen Gründen auch immer, keine Ahnung. Das bräuchten sie jetzt nicht, wenn sie ihren Körper übernehmen wollen. Also sie scheinen irgendwie mit ihr irgendwas von ihr zu wollen. Warum auch immer sie da irgendwie einknicken muss und aufgeben muss, ne? Ich habe keine Ahnung, weil das macht natürlich keinen Sinn. Also, ne, Naniten bekämpft man nicht dadurch, dass man irgendwie, ne, wie Teela dann irgendwie Battle of Wills, also von wegen ist nicht so, als Liz dann denken, oh, ich will euch alle töten, ich will, und dann passiert das. Das ist ja völliger Schwachsinn. So funktioniert ja kein Immunsystem, also.
Nee, das ist ja auch eher Technik. Das ist ja jetzt kein Alienwesen, was sich jetzt ein
Ja, nee,
Bewusstseinsbattle.
ja, eben genauso. Aber
Genau,
nur
also.
klar, das Immunsystem könnte jetzt gegebenenfalls was tun, wenn das jetzt wirklich organische Replikatoren wären. Aber dann würde, wie gesagt, der EMP ja nicht funktionieren. Also ja,
Genau.
das Immunsystem könnte was gegen diese Dinger tun, aber du hast mit deinem Kopf wenig Einfluss auf dein Immunsystem. Also.
Ja. Tila stilisiert es hoch zum Kampf des Willens. Das klingt irgendwie wie ein schlechter NS-Propagandafilm. Ich hoffe, ihn gibt es nicht. Und Shepard meint, ja, wollo. Beckett, ja, ihre neuronale Aktivität unterstützt Colonel Shepards Hypothese, Rodney. Und McKay so, na, also können wir jetzt gar nichts machen oder was jetzt? Und Beckett, na, ich kann halt diesen Sauerstoffgehalt in ihrem Blut noch erhöhen, ihr da irgendwie mehr Zeit geben, aber sie ist halt auf sich allein gestellt. Und Shepard, nein, ist sie nicht. Dreht sich um und geht zum Zelt und schaut Liz an und hier, du bist nicht allein, Elizabeth. Wir sind bei ihnen. Du musst das bekämpfen. Wir bekämpfen diese Szene, indem wir sie einfach schnell verlassen. Im Krankenhaus geht es weiter. Immer noch auf dieser Trage befestigt mit einem. Heißt es Gummispund im Mund? Okay, das heißt so. Um eben zu verhindern, dass die Zunge da sich, dass er drauf beißt, sieht sie jetzt auf einmal diesen, wie ein oder zweimal schon erschienen in der Folge, diesen gesichtslosen Mann auf diesem mattierten Fenster auf der anderen Raumseite und dann hört sie da irgendwie Johns Stimme erhallen. Hier, bekämpft das und ja, sie reißt sich dann irgendwie mit letzter Kraft von ihren Fesseln. Wie auch immer das möglich ist. Sie setzt sich schnell auf und ja, springt dann rasend schnell zur Tür und durch den Korridor blickt sie und da sieht sie da am Ende irgendwie so einen mysteriösen Mann stehen an einem Fenster und der, ja, sie dreht sich um und läuft da auf den zu. Er verschwindet aber um die Ecke und sie erreicht das Korridorende und dreht sich da um die Ecke. Sieht ihn abbiegen in, ja, wohl den Aufzug. Sie rennt da Richtung Aufzug und hält kurz inne, hat wohl Angst, als hinter ihr, ja, Fußgetrappel zu hören, jetzt dreht sie sich um und es ist Fletcher mit so Ordnungsleuten. Sie fährt dann nach oben, läuft zum Aufzug, nur um niemanden darin zu finden. Als sie da, ja, drückt sie dann auf die Tür und die schließt sich gerade noch so, dass Fletcher und die Leute nicht rein können, wie es halt immer so ist in diesen Szenen. Haben wir schon tausendmal gesehen, ist ja jetzt nichts gravierend Schlimmes oder ihr kennt sowas, ne? Genau, dann lehnt sie sich kurz zurück, der Aufzug hält und die Türen öffnen sich dann. Und anstelle des Krankenhauses sieht Liz jetzt jedoch Korridore des, haltet euch fest, irgendwo, Stargate-Kommandos. Wahnsinn. Sie tritt zögerlich heraus, ist ein bisschen verwirrt, ne? Schaut links entlang, Korridor beeilt sich. Sie dreht da um ein paar Ecken rum und schlendert. Und dann ist auf einmal Jack O'Neill zu sehen. Dr. Weir, ne, hier, das ist okay, hier bist du sicher. Wo bin ich denn? Naja, hier, Stargate-Kommando, alles okay, folgen Sie mir. Liz überlegt oder will das eventuell auch machen und dann hört sie Johns Stimme im Kopf. Ich hätte fast Jim gesagt. Genau, und Elizabeth und dann dreht sich wieder um und da steht am anderen Gangende ein geheimnisvoller Mann, ne? Und dann hören sie nicht auf den. Was? Wieso denn? Und naja, ist halt falsch und O'Neill meint aber, ja, ich werde dir nichts tun. Er ändert sich ja in der Szene dann irgendwie, dass er dann sichtbar ist, ja. Das ist falsch übersetzt, glaube ich, deshalb. Ja. Genau, und ja, irgendwas ist hier falsch. Was soll denn hier falsch sein? Meint O'Neill, so alles Tutti. Naja, und hier, ich werde dir nichts tun. Und was zum Teufel bist du denn nicht? Und, ach, ja, genau. Plötzlich gibt es da noch zwei SF-Guard, die ihr den Weg blockieren. Und ja, sie gehen dann so auf die Knie und ziehen ihre Gewehre und listen. Dreht sich dann um und beginnt zurückzulaufen. Und ja, da gibt es zwei weitere SF-Guards neben, die so sie umzingelt sozusagen. Ne? Wir gehen auf die Infirmary und das Team schaut auf Bildschirm. Ganzkörperscan wird gezeigt. Carsten seufzt dann, meint ja, sie haben begonnen, sich schneller zu verbreiten und wir verlieren sie. Das hat er von Anfang der Folge gesagt. Genau, noch nicht. Das, ja, was machst du denn da, meint McKay. Und Shepard geht dann in dieses Isolationszelt und legt beide Hände auf Liz's Arm. Und bist du verrückt? Du könntest dich infizieren. Genau, und dann im Stargate-Kommando-Korridor-Räume Liz, Elizabeth und Shepards Stimme. Genau, John, meint sie. Also jetzt erkennt sie ihn da und Shepard meint, ja, sie wurden mit Nanite infiziert. Sie versuchen, die Kontrolle über Körper und Geist zu übernehmen. Ja, lassen Sie nicht das zu, mein Shepard. Also der andere Shepard. Ach, ihr müsst die Folge sehen. Ich kann das ist euch nicht erklären. Das ist der andere, der Original-Shepard halt, der nicht eingebildet ist, sozusagen. Du musst das bekämpfen, ne, hier. Und Liz, meint O'Neill, also will sie noch auf seine Seite ziehen. Du musst mitkommen. Sorry, tut mir leid. Und Shepard, nein, sie wissen, welchen Weg sie gehen müssen. Liz wendet sich dann zu John und Shepard meint, lauf, Forrest, lauf. Also so ähnlich. Genau. Dann gibt es da die SF-Guards und sie rennt da weiter einfach und die ballern dann auf sie, aber also das, die Kugeln können ja nichts anhaben, weil sie Neo ist anscheinend. Nein, und sie läuft einfach durch die hindurch, so wirken wie eine Illusion dann halt, ne? Und ja, auf der Infirmary, als John da mit den Händen auf Lizes Arm steht, das ist ja geil übersetzt, okay. Eilt ein Sanitäter ins Hazmat Kleidung ins Zelt. holt ihn da raus, meint Beckett, und der John wird da weggezogen. Sagt Beckett erstmal hier Isolation, ne, und führen sie da mal den Scan bei ihm durch, ob da irgendwas nanitenmäßig bei dem jetzt also am Start ist. Genau, wir gehen ins SGC, Liz läuft dort im Kontrollraum sozusagen, geht zur Konsole da und legt die Hände auf diesen Handteller, steht hier, es ist aber dieser Handscanner, und da tippt sie da das Gate an, man sieht den Kavusch. Sie läuft runter zum Gate Room und beginnt die Rampe hinaufzulaufen und hört dann auf, weil Chick aus dem Nichts erscheint.
Was natürlich hier auch dann klar ist, es ist ein Traum oder ähnliches, weil von der Erde kannst du Atlantis nicht anwählen, sondern das wird immer andersrum getan, ja, weil die ein ZBM haben.
Und es ist O'Neill, ich kann die nicht gehen lassen. Und ja, hier, sie sind nicht O'Neill, kannst du knicken. Und Fletcher so, hört mir zu. Und wie siehst du das, dass es das da geht? Und ich gehe jetzt da durch, ne? Und ich lasse dich nicht gehen und kannst mich nicht aufhalten, meint Fletcher. Und dann ist es so, dass es so eine morphige Situation gibt, denn der Fletcher wird zum Niam. Woo. Und ja, im Gegenteil, ich habe dich doch schon aufgehalten, meint der gemorfte Niam jetzt. Ich habe deine Freunde verschwinden lassen, ne? Und das ist richtig. Er kann dir jetzt nicht mehr helfen. Wieso Freund? Freund verschwinden. Kann dir nicht mehr helfen und du kannst unmöglich an mir vorbeikommen. Du siehst also, du hast verloren. Und Liz ist aber entschlossen und lässt sich dann nicht aufhalten und geht einfach durch den Niam durch, sozusagen, und auch durch das in Anführungszeichen Stargate.
Niam hat an der Stelle nur so einen Zipfel, Mützenhut und Stab gefehlt, ne? You shall not pass!
Ja, sie öffnet dann, also das ist so dieses Sinnbildliche, ne? Sie ist jetzt wieder hier bei uns am Start, durchs Gate gegangen, in der Realität angekommen, nach dem Motto, öffnet ihre Augen. Auf der Atlantischen Infirmary im Bett ist sie da und sieht sich um und schaut zu Carson, Ronan, Rod, Ney und Sheila, die ihr im Isolation-Zelt zu lächeln. Wo bin ich denn? Krankenstation, meinte Liz. Wie fühlst du dich? Ich bin zurück auf Atlantis. Und die anderen sehen verwirrt aus. Und Beckett so, ja, du bist auch nicht gegangen. Liz lächelt und schaut halt erleichtert durch den Raum. Und genau, dann gibt es noch eine Miniszene zum Schluss.
Genau, im Kontrollraum. Shepard kommt auf Weir zu, die da am Balkon steht. Na, und sie hat was in den Händen, fummelt daran rum und Shepard, ja, also es ist Abend und irgendwie schon dunkel oder späte Nacht, weil er fragt nämlich auch, ne, immer noch wach und ja, ne, ich war jetzt nicht irgendwie sonderlich bedacht darauf, schlafen zu gehen. Verstünde er, ja, Liz, ja, ist ja schön, dass du auch aus der Quarantäne bist und ja, ich glaube, die Naniten waren mehr damit beschäftigt, sich um dich zu kümmern, als jetzt irgendwie auf mich auszuweichen. Ja, so, also von wegen, das ist aber ganz schön, also ganz schön fähig, sagt sie, ne, also diese kleinen Dinger, die jetzt so einen Einfluss auf mich haben könnte und ja, ne, kannst du als Gewinn verzeichnen. Okay, sagt dann auch, ne, sie können es kaum glauben, dass das irgendwie nur 5 Stunden waren. Da könnte man dann vermutlich jetzt wieder an die geschachtelte Realität denken, weil sie war sich auch am Wundern, ja, dass er irgendwie 2 Jahre geträumt haben könnte. Und jetzt hat sie irgendwie tagelang geträumt, obwohl es nur irgendwie 5 Stunden waren oder so. Ob das wirklich so die Realität ist? Und Shepard auch so, hat sich das länger eingefühlt. Ja, wie eine ganze Lebenszeit. Und ja, hier ist auf jeden Fall gut, dich wieder zurück in der realen Welt zu haben. Also ich glaube zumindest, das reale Welt. Also ne, wenn ich jetzt infiziert bin, also dann wüsste ich ja vielleicht auch nicht. Und John, bitte, halt einfach den Mund und er entschuldigt sich und geht dann. Und ja, dann sieht man auch, was sie in den Händen hält, nämlich die Uhr ihres Vaters und Fade Out. End Credits.
Trivia ist nicht so üppig, ist aber auch mal entspannt. Einer der beiden Ordnungsleute, die Elizabeth wiederholt zu Boden ringen und ihr Injektionen geben, ist James Bamford, Sergeant Atlantis Stunt und Kampfkoordinator. Er erscheint zuvor auf der Leinwand bei, als Replikator bei SG-1 New Order Part 1. Dann hat noch Executive Producer Joseph Malozzi in einem Gatevolt-Blog was geäußert. Weitere 2 Episoden bekommen eben Komplimente an Carl Binder. Ein paar sehr gut geschriebene, sehr enge Drehbücher, typisch für Carl, diese Angeberei. In denen wir einen brandneuen Bösewicht vorstellen und dessen Handlung dann wir schon mal erlebt haben. Und genau, Progeri bringt den Ball in einer Episode, eben der den Bösewicht einführt und etwas Licht auf einige ehemalige Mieter der Pegasus-Galaxie wirft. The Real World folgt mit einer ernsthaft gruseligen Episode Arme Wir. Dann hat eben noch der James Bamford sich kurz geäußert, ne? Wir drehen immer noch Real World, die eine starke Tory zeigt. Das Drehbuch ist sehr klug und hat viele unerwartete Überraschungen. Okay. Fehler, warte, was hatte ich da? Genau. Wir bezeichnen Jack O'Neill als Leiter des Stargate-Programms, obwohl Hank Landry zum Zeitpunkt ihres letzten Besuchs auf der Erde Leiter des SGCs war. Also da ist die Nanit nicht gut informiert oder wie auch immer. Hierbei handelt es sich aber vermutlich um einen Übersetzungsfehler, da im englischen Original die Vergangenheitsform You Ran Stargate Command, also zu Deutsch sie leiteten das Stargate Center, verwendet wird. Doch dieser kann dadurch behoben werden, dass Jack O'Neill als Leiter der Homeland Security auf das Stargate Center befehligt, also auch das befehligt, Leiter des Stargate-Programms, würde ich hier also nicht auf das Stargate Center, sondern die ganze Operation beziehen. Ist es der längste Satz, das es in Deutschland gibt. Zitat der Woche, war was für dich bemerkenswert?
Nee, eigentlich nicht. Also, weiß nicht, nee, nicht wirklich. Hast du denn was?
Nein. Irgendwie nichts hängen geblieben. Ich weiß auch nicht.
Ja, passiert schon mal.
Ja, aber gut. Fazit.
Ja, ich kann gerne anfangen. Ich weiß gar nicht, was man letztes Mal gemacht hat. Also, das war mir zu viel Käse, ne? Also, ne, dann sind die Naniten plötzlich irgendwie organisch, sind dann trotzdem auf dem Scanner zu sehen. Dann funktioniert der EMP-Puls doch wieder auf die organischen Dinger oder auch nicht. Ne? Und ach ja, diese Teile könnten ja die Arterien verstopfen. Event der SEP funktionieren würde, wäre das auch egal. Also dieses, also da haben sie sich wirklich kaum Mühe gegeben, was das auch sollte, dass Liz dann da irgendwie nachgeben sollte. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, warum. Also, ne, das sind ja Niams Zellen, also keine Ahnung. Also scheinbar, ne, also warum sollte Niam in ihr aufgetaucht sein? Was hätte er davon? Also, das hätte man sich komplett sparen können. Also das ist wirklich. Also es gab schon schlechtere Folgen, die noch mehr Bullshit von sich gegeben haben, aber ein Daumenschreck nach unten hat das allemal verdient.
Ja, also das, was mehr oder weniger immer mal interessant durchblitzte durch die Episode, fand ich, waren diese Horrorelemente, oder ich hatte irgendwie auch das Gefühl, dass das nicht so richtig ausgespielt wurde oder dass die Geschichte dazu nicht ganz gepasst hat, dass das irgendwie von der Atmosphäre, das soll ja auch eine bestimmte Atmosphäre und so erzeugen. Ja, so richtig ist es aus meiner Sicht nicht gelungen, aber also jetzt mal die Logikfehler, was du schon angesprochen hast, das muss ich ja nicht wiederholen. Die gab es natürlich auch sehr häufig. Ich fand sie dadurch eher auch ein bisschen eintönig. Da habe ich doch lieber so Episoden, wo man halt das Team sieht, was das macht, oder von mir aus auch dann eine Person, die vermisst wird, aber das so hat es eigentlich nur auf Atlantis gespielt, in diese kranken Dings. Und da muss das Drehbuch schon sehr gut sein, damit das irgendwie mich begeistern kann, wenn es nur an ein, zwei Drehorten spielt, so Stichwort, ne, hier so, oh, wie heißt das, Kammerspiele oder so, da muss es wirklich ein sehr gutes Drehbuch sein und alles on top sein, aber das war es hier bei weitem nicht. Ich bin minimal milde, aber es war wirklich, ich würde jetzt so nicht nochmal gucken. Ich mache einen Daumen zur Seite, aber er zuckt nach unten, weil das bringt uns jetzt auch nicht viel weiter und auch nicht die Charaktere so. Ja, ist jetzt keine wirklich gute Episode, aber zur Not kann man sie gucken. Aber wenn man sich nicht darauf vorbereitet, würde man vielleicht auch einschlafen. Ist ein bisschen eintönig die Nummer gewesen. Naja, wir hoffen, dass es nächste Woche anders weitergeht. Ich gehe da stark davon aus, wenn ich den Titel sehe. Das Ding heißt im Original so wie euer Lieblingscomputerspiel: Counter-Strike. Ja.
Ich wollte gerade sagen, Command & Conquer? Stargate?
Da ist Stargate Command & Conquer, würde ich zocken. Also würde ich machen, auf jeden Fall. Vielleicht gibt es ja Mods, schreibt uns gerne. Gibt auch für alles irgendeine Mod. Genau, das Ding heißt dann im Deutschen Atrias Macht. Und ich glaube, da müssten wir die nach den Bildern zu beurteilen, die sehen wir da die ausgewachsene Atria, die jetzt ihr mehr oder weniger Unwesen treibt. Zur Story selber, hier stehen ein paar Sätze. Mit Hilfe der antiken Waffe löschen die Jaffa die Bewohner eines ganzen Planeten aus, der gerade von Atria bekehrt werden soll. Und dann gibt es einen Streit zwischen Jaffa und SG-1, ne? Ein verlorenes Ori-Mutterschiff gibt es noch, General Landry und Dakara, da ist auch wohl was im Gange. Also, ich würde sagen, das Ding verspricht mehr Action, als wir hier hatten, und auch mehr Settings. Und hier steht wichtige Episode. Vielleicht ist sie auch gut. Das wäre mal sinnvoll. Wir hoffen das Beste. Ihr könnt uns gerne unterstützen über den Ko-fi-Link. Wir sind in jeder Woche für euch am Start. Ich kann nicht mal sprechen. Und ansonsten würde ich sagen, euch noch einen schönen Sonntag und nehmt nicht zu viele Tabletten. Genau, so machen wir es.
Hab immer einen Zapper ready, ne? Also im Krankenhaus.
Also dann, macht's gut, bis nächsten
Bis
Sonntag.
nächste Woche.
Tschö.
Ciao.